Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, einen schönen guten Abend. Und ich freue mich, hier wieder in Wien bei Ihnen auch zu Gast zu sein. Und ich habe vor, in der gegebenen Zeit jetzt nicht eine klassische Einführung jetzt in die islamische Philosophie, weder in die peripatetischen jetzt mittelalterlichen Philosophie noch in die neue, sondern vielleicht aus philosophischer Warte oder philosophisch-methodisch vielmehr angelegt, mit Fragen sowohl der Philosophie teilweise, aber auch der islamischen Ideengeschichte, der islamischen Diskurslandschaft insgesamt, die vielschichtig, vielfältig ist. Und hier vielleicht vorausschickend eine erste These erst einmal im Raum stellen und vielleicht im Laufe dieser Präsentation und anschließend vielleicht in der Diskussion näher darauf eingehen, nämlich die These, dass eine Diskrepanz in der islamischen Diskurslandschaft oder in der Diskurslandschaft im islamischen Kontext und in der islamischen Ideengeschichte eine Diskrepanz zwischen historischer Realität, gesellschaftlich, soziokulturell jetzt gemeint und einerseits und dem hegemonialen Diskurs im islamischen Kontext bzw. Diskurslandschaft. Also eine Diskrepanz zwischen beiden Momenten, zwischen diesen beiden Konzepte oder Aspekten. Die würde ich als These herstellen, also dass der entwickelte Diskurs, hegemoniale Diskurs jetzt in der islamischen Tradition, im islamischen Kontext auf seinen Authentizitätsanspruch in der Wiedergabe der Realität hier hintergefragt bzw. untersucht werden muss. Und da will ich eben zu Hilfe auf einen der für die moderne, vielleicht islamische Diskurse bekannte Persönlichkeit und einen starken Einfluss darauf hatte, nämlich Mohammed Arkoun, ein franco-algerischer Ideenhistoriker und Philosoph, 2010 gestorben, und er hat einen Begriff entwickelt, wo ich da hier in diesem Zusammenhang ansetzen will, nämlich der Begriff schreibt es auf Französisch, le non-dit, das Unausgesprochene oder das Verschwiegene in der Tradition, was aber eine zentralere Funktion und Rolle in dieser Tradition, in diesem Kontext hatte, als das offensichtliche, als dieser offensichtliche oder als der offensichtliche Diskurs. Ja? Also das auf die verschwiegenen oder im Hintergrund wirkenden Strukturen, die nicht offen ausgesprochen werden, die aber sehr stark prägend für diese Denktradition im islamischen Kontext ist. Also hier will ich in dieser Darstellung auch einige Impulse bzw. Ansätze und Fragen da in diesem Zusammenhang ansprechen, dieser Non-Dit von Mohammed Arkoun, dieser Unausgesprochene oder das Nicht-Ausgesagte in der islamischen Denktradition etwas sichtbarer zu machen. Und hier beginne ich erst einmal, oder werde ich ja doch mit zwei selektiv entschieden, mit zwei Themenbereichen, beziehungsweise drei Themenbereiche. Erst einmal mit der Geschichte, beziehungsweise Geschichtsschreibung, Und dieser umfasst sowohl die Ideengeschichte als auch die Zeitgeschichte in der islamischen Tradition. Und dann die Jurisprudenz und anschließend die Philosophie bzw. die Religionsphilosophie und Kalam-Diskurs. Auf diese drei Momente, Diskursformen, will ich hier in dieser Darstellung zurückgreifen, um diese Momente des Non-Dit, des Unausgesprochenen, aber doch wirkungsvolle ist, war in, diese, in diesem Zusammenhang, in dieser Diskurslandschaft ist, um das ein bisschen vielleicht aufzudecken und veranschaulicher, sichtbarer zu machen. Einführend, aber ich nehme an, dass die von den Anwesenden auch nicht alle vielleicht Islamwissenschaftler oder die islamische Theologie absolviert haben und die notwendige vielleicht Einleitung dazu ist eine kurze Darstellung, was das erste Themen oder der erste Themenbereich jetzt, was die Geschichte, Geschichtsschreibung betrifft, eine meines Erachtens eine notwendige Einleitung dazu, nämlich über die zentrale Bedeutung der Geschichtsschreibung in der islamischen Tradition. Und diese umfasst eben wie sowohl die Ideengeschichte wie auch die Zeitgeschichte und in einem verwickelten und verflochtenen Zusammenhang, Verhältnis zu islamischen Theologie und weiteren späteren Diskurse, die sich entwickelt haben. Denn die Auffassung, wie die islamische Geschichte gelaufen ist, sich entwickelt hat, ist von der späteren Diskursen oder Entwicklung der verschiedenen Diskurse der islamischen Theologie nicht zu trennen, beziehungsweise die Auffassung, wie die islamische, wie die Geschichte, die Zeitgeschichte erst einmal, sich entwickelt hat, wie diese wahrgenommen konzipiert ist, ist ausschlaggebend für die späteren Lehrmeinungen und Positionen, Haltungen für die islamische Theologie. Und hier ist ja ausdrücklich damit die erste Phase der islamischen Geschichte, nämlich das erste Jahrhundert. Und das beginnt unmittelbar mit dem Ableben des Propheten Mohammed und dauert die erste Hälfte des ersten Jahrhunderts, wo eine unmittelbar nach dem Ableben des Propheten Mohammed eine Abspaltung in der Frühgemeinde stattgefunden hat. Eine Abspaltung, die nicht nur bloß marginal war, sondern tiefgreifend für die späteren weiteren historischen, politischen und auch theologischen Entscheidungen, Entwicklungen war. Diese Abspaltung war eben, wie schon gesagt, unmittelbar nach dem Ableben des Propheten über die Frage der Nachfolgerschaft des Propheten. Diese Frage, die wurde polarisiert, sozusagen, nicht entschieden, aber wurde polarisiert, damit auseinandergesetzt. In eine Richtung wurde sie praktisch zeithistorisch entschieden. Nämlich die eine Position vertrat, dass diese Frage der Nachfolgerschaft eine offene war, ist, die von der Gemeinde, von der Frühgemeinde bzw. von den Prophetengefährten auch frei unabhängig von der Autorität des Propheten, das heißt von der Tradition, von seinen Aussagen, von den Hadith-Traditionen zu entscheiden war. Die andere Position vertrat, dass diese Frage eher aufgrund der Textüberlieferung, aufgrund der Textauslegung und Interpretation gewisserweise entschieden werden muss. Und da entstanden erst einmal zwei Positionen, sich gegenüberstellen, polarisierten Positionen, entschieden realpolitisch oder historisch, hat ja die erste Haltung dann darüber eine Entscheidung sozusagen erst einmal durchsetzen können, nämlich dass durch eine eigentlich keine freie Entscheidung, sondern eine Entscheidung, die unter den Gegebenheiten damals ohne Berücksichtigung, was die Tradition, was die Texttradition, und das ist ausschlaggebend, das ist wichtig, dann, ja, dass ohne Berücksichtigung, was die Texttradition, das heißt Koran oder Hadith, darüber zu sagen hat, beziehungsweise negieren, dass solche Aussagen darüber in diese Texttradition Überlieferung gegeben hat, wurde diese entschieden zum Gunsten des ersten Kalifen, des ersten Nachfolgers. Ja? Von den Prophetengefährten mit der Argumentation, dass der gesellschaftliche Kontext darüber zu entscheiden hat, dass diese Führungsqualität, die Nachfolgerschaft der frühen Gemeinschaft eben in einer Konformität, in einer mehr oder weniger Übereinstimmung mit der allgemeinen Gesinnung gesellschaftlich jetzt gemeint, ja, und nicht textbezogen, nicht auf den Text sich bezogen, um diese Legitimation zu suchen. Und da wurde diese Entscheidung dann getroffen. Das wurde weiter mit dem zweiten bzw. mit dem dritten auch so weitergeführt. Der Punkt war schon bei diesem ersten Konflikt, dass die andere Position, die vertrat, dass diese eben nicht ganz legitim ist, diese Entscheidung, und dass diese aufgrund der Tradition anders entschieden werden sollte. Später, in den späteren Jahrzehnten und weniger als ein halbes Jahrhundert ist dieser Konflikt dann eher nicht bloß argumentativ dann entschieden, sondern kriegerisch. Und da hat eine weitere Vertiefung dieser Spaltung bzw. Abspaltung in der Frühgemeinde stattgefunden. Da waren die Kriege, die werden ja mit einer Bezeichnung, finde ich, sehr interessant. Ich werde danach darauf eingehen, mit Al-Fitna, Zwietracht, diese kriegerische bzw. diese Unentschiedenheiten, die da stattgefunden haben. Diese Dissens, ja, Dissens, wo da kein Konsens gegeben hat, wurde mit Zwietracht bezeichnet, im negativen Sinne, also eine Unentschlossenheit, eine Unruhe, eine Unentschiedenheit. Ja. Das war im ersten Jahrhundert sozusagen. Dieses Erlebnis ist ja, ich werde, Moment, ich werde hier einige Folien überspringen, weil ich das ja doch nicht ganz, ja doch hier. Dieses Thema der Frühspaltung sozusagen ist ja in der islamischen Geschichte und hier sowohl Zeitgeschichte wie auch in der Geschichtsschreibung, meine ich Zeitgeschichte, wie auch auf Ideengeschichte ist ein Trauma, jetzt psychologisch, aber auch ideell, gedanklich gemeint. Ist ein Trauma in der als Trauma vielleicht zu bezeichnen. Das bezeugt die weiteren Haltungen später von muslimischen Gelehrten gegenüber dieser Epoche und was da stattgefunden hat, was da geschehen ist. Stellen Sie sich vor, dass die unmittelbaren oder unmittelbar nach dem Ableben des Propheten und später nur einige Jahrzehnte danach bekriegen sich ja die Prophetengefährten und fließt, also Blut wurde gegossen und da wurden nach historischen Angaben, nach Historikern, Tabari zum Beispiel und andere Historiker berichten, dass über 100.000 bei diesen kriegerischen Auseinandersetzungen ermordet wurden. Und das ist in der ersten Generation. Dieses Ereignis wurde als solches eben als Trauma sozusagen gespeichert, würde ich meinen, und wurde nicht ganz richtig verarbeitet, also historisch keinesfalls verarbeitet. Da war die Haltung von einem, vielleicht wieder zitierend hier, eine Aussage, die stellvertretend vielleicht für die späteren Gelehrten auch war und von einem späteren aus dem 12. und 13. Jahrhundert stammenden, jetzt gegenwärtig einer zentrale Bedeutung hat in gewisser Richtung, von Ibn Taymiyyah, der meinte in einem Werk, in der Sunna sagte, bezogen auf diese Ereignisse und auf diese Zeiten der Zwietracht, Gott hat uns davon, frei übersetzt jetzt von mir, Gott hat uns davon verschont, dabei mit Schwertern teilgenommen zu haben. Wir sollen uns verschonen, auch dabei mit Worte teilzuhaben, sozusagen weiter zu streiten und das weiter zu sprechen, anzusprechen und darüber zu diskutieren. Also am besten darüber schweigen und das nicht wieder aufnehmen und nicht verarbeiten. Das ist die Haltung, die Jahrhunderte, Jahrtausende lang sozusagen aus gewisser Weise oder insgesamt, nicht insgesamt, sondern überwiegend in der sunnitischen Tradition gegolten hat. Ja. Diese Haltung hat eben meines Erachtens und meinem Wissen nach fast mehr als 1300, 400 Jahre gegolten, bis die erste, und vielleicht ein bibliografischer Hinweis mit diesem Titel, der erste, meinem Wissen nach, der diese Ereignisse und welche weiteren Auswirkungen hatten, historisch, wissenschaftlich jetzt, methodisch aufgearbeitet, versucht aufzuarbeiten und aufgearbeitet hat, war Hisham Jayat, der Autor von diesem Buch, La Grande Discorde. Das war meinem Wissen nach der erste Versuch, dieses Trauma, also wissenschaftlich, methodisch, so weit wie möglich aufzuarbeiten. Bis dahin war das Thema, wie er in seinem Werk beschreibt, metahistorisiert als Teil des Diskurses und nicht als Thema der Geschichte gewesen. Das heißt, diese Ereignisse waren Argumentationsmomente in der bisherigen und noch immer geltenden Argumentationsweisen der konfessionalistisch geprägten Apologien in der islamischen Tradition zwischen den muslimischen Schulen bzw. Madhahib, beziehungsweise hauptsächlich zwischen Schiiten, Schia und Sunna. Ja? Diese Ereignisse wurden metahistorisch sozusagen extrahiert und als Momente der Argumentation, der diskursiven Argumentation wahrgenommen und so benutzt. Und nicht als, das ist die arabische Übersetzung davon, und nicht als als Teil der Geschichte. Also hier ist ein Moment der mit der Historisierung der Geschichte, wo diese Geschichte nicht mehr als Zeitgeschichte jetzt verstanden wird, wahrgenommen wird, sondern als diskursive Momente, als Diskurse, ja, als Teil der Theologie, der apologetischen Theologie, der sogar der dogmatischen Theologie, wenn da die Diskussion über die Frage des Imamats, Führung, der Führungsqualität sozusagen analog zu Prophetie und so weiter. Also hier ist ein Moment eben mit der Historisierung, der die Aufarbeitung, die offene Aufarbeitung dieser Geschichte als Geschichte historisch betrachtet verhindert. Ja. Deshalb ist es ja der Streit jetzt, wenn gegenwärtig, ja, nach 1400 Jahren zwischen, wie Sie ja vielleicht am Rande oder eher mit bekommen könnten, der Zeit jetzt und nicht mehr geografisch begrenzbar, sondern über die neuen Medien jetzt global verbreitet ist, die Wiederaufnahme dieser apologetischen, schiitischen, sunnitischen Streitigkeiten und Argumentationen, die diese Ereignisse wieder aufnehmen und also unabhängig von den historischen Gegebenheiten. Da ist keine Geschichte da, sondern Argumente, Diskurse. Ja? Ein weiterer Aspekt hier, insbesondere für die sunnitische, jetzt mehrheitlich, numerisch mehrheitlich, für die sunnitische Tradition zentraler Aspekt meines Erachtens ist ja der Drang nach dieser oder seit der Etablierung der sunnitischen orthodoxen Tradition durch die Machtpolitik, durch die späteren Kalifaten, also Dynastien, die waren alle sunnitisch geprägt, mehrheitlich zentral, also die Umayyaden-Dynastie und dann die Abbasiden-Dynastie und anschließend auch das osmanische Kalifat. Seitdem oder mit diesen in diesem Zusammenhang ist auch ein weiterer Aspekt festzustellen, bezogen auf die Aufarbeitung dieser Dissensmomente in der Frühgeschichte dieses Traumas, nämlich der Drang zu einem Konsens, dass die Entscheidung bzw. die Wiedergabe, was in der Geschichte stattgefunden hat, ja, sollte sich an einen konsensuellen Standpunkt orientieren und daran halten, um jede Wiederaufnahme bzw. Reproduktion dieses Zwietracht, dieser Abspaltung mehr oder weniger zu vermeiden, aber um eine gewisse Homogenisierung sozusagen aufzudrängen. Das ist ja charakteristisch für die gesamte islamische sunnitische Tradition in ihrer Auffassung, in ihrer Selbstwahrnehmung, aber auch in ihrem Verhältnis zu den weiteren Konfessionen, islamischen Konfessionen und Schulen, dass Konsens eben als Maxime, um um jede Differenz sozusagen zu über, nicht zu lösen, sondern zu überspringen. Jede Differenz in diesem, jede Differenz sowohl theologisch als auch darüber hinaus, also über die religiösen Fragen, jede Differenz auch im Politischen, jede Differenz sozusagen zu überspringen und eine Homogenisierung aufzudrängen bzw. anzustreben. Eine Homogenisierung mit einem hegemonialen Anspruch. Ja. Und das manifestiert sich weiter in der Tradition am deutlichsten, in weiteren Diskursformen, aber am deutlichsten in der islamischen Rechtslehre, in der islamischen Jurisprudenz. In der islamischen Jurisprudenz gilt der Konsens als Prinzip nach den ersten zwei Quellen, ja, nämlich der Koran als erste Quelle, die zweite Quelle die prophetische Tradition bzw. prophetische Überlieferung, Hadith und Sunna, und als drittes Prinzip, als dritte Quelle wird der Konsens als Prinzip bzw. als Quelle gesetzt. Und dieser Konsens ist ja eine, also wieder mal auch, dass dieses Prinzip im Grunde genommen überwiegend oder zentral in der sunnitischen Jurisprudenz oder in der sunnitischen Tradition wiederzufinden ist, in den anderen nicht-sunnitischen Traditionen eher peripher bzw. widersprochen wird oder abgelehnt wird, kategorisch oder in unterschiedlicher Weise graduell relativiert widersprochen und abgelehnt wird. In der schiitischen, in der mu'tazilitischen Tradition, bei den Ibaditen und so weiter. In der sunnitischen Tradition ist diese Methode der, eine, an sich eine Methode der selektiven Exklusion oder einer vielleicht ja, einer selektiven Exklusion, einer Abgrenzung antagonistischer Lehrmeinungen letztendlich. Der Konsens ist in der sunnitischen Tradition sehr stark eben verankert. Und diese Exklusion richtet sich primär gegen Antagonisten anderer Schulen, anderer Ausrichtungen in der islamischen Tradition, ja, die aus diesen frühen Abspaltungen sich entwickelt haben, sprich ja Schiiten bzw. Mu'tazila später und Ibaditen. So wie auch gegen die, also diese Exklusion richtet sich aber auch gegen die allgemeine Haltung oder gegen die allgemeinen Muslime, die Nicht-Gelehrten, die diesen Status der Gelehrsamkeit, der Gelehrten nicht haben. Zu die, weil dieser Konsens wird ja bei den Gelehrten, der Rechtsgelehrten sozusagen, graduell auf einen Konsens der Rechtsgelehrten oder der Gelehrten allgemein, nicht allgemein, sondern spezifisch eingeschränkt. Und das sollte gelten. Und daraus werden ja die weiteren Muslime oder die Muslime im Allgemeinen ausgeschlossen und exkludiert. Und hier ist eindeutig auch ein Aspekt gesellschaftlicher Natur, soziokultureller Natur und nicht nur bloß methodischer Natur, was die Argumentation angeht. Ja. Also hier ist eine gewisse, sind gewisse Schichten sozusagen benachteiligt oder bevorzugt, diese autoritative Machtkompetenz zugesprochen bzw. abgesprochen wird. Ja? Sowohl schulisch unterschiedlich als auch gesellschaftlich unterschiedlich sind. Und dieser Aspekt wird meines Erachtens in der Konzipierung, in der Argumentation für dieses Prinzip verschwiegen und ausgesprochen. Allerdings muss ich ja darauf noch eingehen und darauf hinweisen, dass die Diskussion über dieses Prinzip in der islamischen Tradition schon sehr früh gegeben hat. Also dass dieses Prinzip nicht stillschweigend sozusagen von der Gelehrsamkeit bzw. von den Muslimen verschiedener Schulen eingenommen wurde. Und ich will hier auf einige Momente oder auf einige Argumente, Haltungen da hinweisen und beginne mit der Haltung mutazilitischer Schule. Mutazilite ist eine theologische Schule in der islamischen Tradition im 18. Jahrhundert bzw. im Laufe des 19. Jahrhunderts sich gegründet, etabliert haben und die ziemlich freidenkerisch, rationalistisch ausgerichtet waren, die inzwischen mittlerweile auch gegenwärtig nicht, also viele Schulen, die in der islamischen Tradition gegeben haben, haben die Geschichte auch nicht überlebt, konkret. Und von den Mu'taziliten stammt die Haltung, dass dieses Prinzip des Konsenses eben teilweise kategorisch abgelehnt wird und ungültig disqualifiziert wird und teilweise aber auch relativiert, sehr stark relativiert, dass es ja keine praktische Anwendung finden kann. Und einer der mutazilitischen Gelehrten, Theologen, Qadi Abdul Jabbar, sagt, dass der Ijma, also dieser Konsens, der sich auf die Gemeinschaft, ja, auf die Umma zurückzuführen ist, der Konsens der Gruppe, der Umma, der Gemeinschaft, ja, zurückzuführen ist, dass diese auf ein auf eine falsche Definition, was die Gemeinschaft betrifft, zurückgeführt wird. Denn die Gemeinschaft meinte die Umma oder Al-Jama'a, Al-Jama'a meinte, das ist nicht numerisch zu verstehen. Die Umma, die muslimische Gemeinschaft, ist nicht die Mehrheit numerisch definierbar, feststellbar, sondern die Jama'a und wer dazugehört, ist die an die sagt vielleicht die Jama'a oder an die Jama'a, an dieser Gemeinschaft, an dieser Umma teilzuhaben, davon teilzusein, ist ja an die Wahrheit teilzuhaben, der Wahrheit zu verpflichten. Ja? Auch wenn diese, die an die Wahrheit teilhaben, sozusagen numerisch unbedeutend sind. Auch wenn nur eine Person ist. Ja? Also es geht hier um die Argumentation, um die Schlüssigkeit der Argumentation für diese Wahrheit, wie diese zu argumentieren sei und nicht um wie die Haltung, allgemeine Haltung in der sunnitischen Tradition, numerisch, dass die Mehrheit der Muslime jetzt numerisch verstanden, die Mehrheit dieser Position vertraten und daraus einen Konsens, eine konsensuelle Haltung, Position entwickelt hat. Also er meint, Konsens ist ja hier auf die Jamaa, auf die Gruppe, nicht auf die Gruppe, auf die Gemeinschaft, auf die Umma zurückzuführen. Und die Umma kann auch nur eine Person sein. Führt auch ein Zitat aus dem Koran bezogen auf Abraham in einer Sure, wo ausdrücklich das Abraham als Umma, als Person ausgesprochen wird. Also die Qualität der Argumentation, die Qualität der Erkenntnis, jetzt identifiziert mit der Wahrheit, ist dafür ausschlaggebend und nicht die numerische Mehrheit, welche Haltung, welche Position ist. Weil die Mehrheit aus mutazilitischer Sichtweise kann auch falsch liegen. Die Mehrheit, numerisch verstanden, also die Umma, sagte, kann auch falsch liegen und kann auch falsche Entscheidungen treffen. Auch wenn diese, für die alle Muslime, also alle Muslime können auch sich irren. Ja? Auch wenn die alle Muslime sind. Ja? Was auch später dann darauf folgt, dass diese Haltung alle Muslime real oder historisch und real nicht geben, nicht verifizierbar ist und nicht geben kann. Ein solcher Moment wird auch in der Neuzeit von einem weiteren an sich Reformtheologe gelten, also der im 19. und im 20. Jahrhundert gelebt hat, Rashid Rida, ein Exeget und ein, der mit Muhammad Abda, mit Jamaluddin Afrani, mit einer Bewegung im 19. Jahrhundert, die im Raum Syrien, Ägypten, teilweise auch Nordafrika, Tunesien, ihre Wirkung hatte, hat in diesem Kontext gelebt. Und der Mohammed Rashid Rida sagt, dass das Prinzip des Konsenses eben suggeriert, dass die Gelehrten, und hier bezieht sich auf das Prinzip des Konsenses der Gelehrten, woran sich die muslimischen, also in der sunnitischen Tradition die Definition des Konsenses haltbar gemacht wird, also das Prinzip des Konsenses suggeriert, dass die Gelehrten eben unfehlbar sind, vergleichbar mit dem Prinzip der Unfehlbarkeit des Propheten. Und das hält er für falsch, für kategorisch falsch. Denn die Gelehrten, auch wenn sie alle übereinstimmend einer Position vertreten würden, heißt nicht, dass diese Position an sich unfehlbar sein muss. Ja? Die Gelehrten können sich auch irren und irren sich auch nicht selten. Und er stellt hier die Alternative für den Konsens, also seine Kritik an das Prinzip, an das Konzept des Konsenses ist nicht kategorisch, sondern eher relativierend, graduell relativierend, und er stellt eine Alternative zu diesem Konsens in dieser Form, also Konsens der Gelehrten, nämlich die Gültigkeit des Konsenses, wenn diese von Repräsentanten Vertreter der Bevölkerung, der Menschen, der Muslime getragen wird. Also wenn Vertreter der Muslime oder die Muslime repräsentieren jetzt und sie vertreten, von denen eine Entscheidung konsensuell getroffen wird, das meinte, dieser Konsens kann haltbar sein und dieser Konsens kann auch für die allgemeine Meinung der Muslime wiedergegeben haben. Das ist vielleicht eine Proto-Auffassung oder eine gewisse demokratische Auffassung, repräsentative Demokratie sozusagen, dass die Demokratie in dieser Hinsicht eine gewisse Legitimität, autoritative Legitimität und wichtig hier theologisch betrachtet, ja, vergleichbar mit dem Text oder fast gleich wie die autoritative Legitimität des Textes. Ja? Denn eine konsensuelle Haltung, Position, Meinung ist ja in ihrer Gültigkeit gleich wie eine aus dem Koran oder aus der prophetischen Tradition stammend und hergeleitet wird. Ein weiterer, nur kurz jetzt zwei vielleicht weiteren Meinungen, hier ein weiterer Gelehrter, der auch im 20. Jahrhundert gelebt hat, ich glaube 73 gestorben, und gilt auch, ist Exeget und Rechtsgelehrter und gilt als besonders Reformer, nämlich Mohammed Taher Ben Ashour, aus Tunesien stammt. Und für ihn ist der Konsens, der wieder auch so argumentiert, ähnlich wie Mohammed Rashid Rida, dass der Konsens der Umma, der Muslime, der Gemeinschaft, der muslimischen, der islamischen Umma, eben kein Grund für die Richtigkeit der Haltung. Also keiner wieder gegen diese Unfehlbarkeit der mehrheitlichen, konsensuellen Entscheidung sozusagen und Haltung. Denn weder der ersten und diese Position vertritt er allgemein jetzt auf die islamische Geschichte bzw. Ideengeschichte inklusive jetzt Theologiegeschichte. Weil diese Position überträgt er auch, oder seine Meinung, seine Kritik überträgt er auch auf die erste Generation, auf die erste Propheten, also Gefährten. Prophetengefährtin auf die erste Generation, dass diese, also die Sahaba, die Prophetengefährten, in ihren Meinungen, auch wenn diese konsensuell getroffen waren, sind nicht unfehlbar zu sehen, zu betrachten, meinte. Ja? Denn diese sind, diese Gefährten der ersten Generation sind auch eben fehlbar, beziehungsweise sind auch zu kritisieren. Das ist in der islamischen, insbesondere in der sunnitischen Tradition, fast annähernd ein Tabubruch. Ja? Denn die allgemeine gültige oder geltende Haltung bei den sunnitischen Gelehrten ist die Adele der Sahaba, der ersten Generation der Prophetengefährten. Ein Konzept, Adele, der fast mit, vergleichbar mit der Unfehlbarkeit, ja, in ihren Haltung, dass diese, die allgemeine Haltung, dass diese Generation nicht in ihre Anständigkeit, in ihre Glaubwürdigkeit, in ihre Haltung, Integrität nicht kritisiert und nicht in Frage gestellt werden dürfte. Ja? Das ist die allgemeine Haltung in der sunnitischen Tradition. Und Taher Ben Ashour hier mit dieser, mit seiner Kritik auch übertragbar auf die erste, auf den, auf das erste Jahrhundert und auf die erste Generation eben, betreibt fast einen Tabubruch in diesem Zusammenhang. Das ist für die islamische Theologie, insbesondere für die sunnitische Theologie, ein sehr mutiger und sehr wichtiger Kritikpunkt. Der gültige Konsens für ihn ist der der gesamten Umma, beziehungsweise also ohne zu unterscheiden jetzt zwischen Gelehrten und Laien, beziehungsweise einfachen Muslimen. Ja? Ohne diese Unterscheidung machen zu müssen. Und meint, das ist in dem Fall, wenn ein Konsens gültig sein kann, dann musste von allen Muslimen, Gelehrten und Nichtgelehrten, mitentschieden werden, was in der Realität nicht verifizierbar mindestens sein kann und nicht stattfinden kann. Dieser Konsens ist aber nicht nur auf die, als Prinzip jetzt, ja, dieses Konsens ist nicht nur in der Jurisprudenz, in der Theologie wieder nicht nur bloß wiederzufinden, sondern auch in der Philosophie. wieder als Moment wiederzufinden, nämlich unter dem Drang der Harmonisierung verschiedener Meinungen der Philosophen. Und hier haben wir, ich will nur kurz auf zwei Momente der Philosophie, in der Philosophie hinweisen. Auf Al-Farabi und anschließend auf Ibn Rushd, Averroes. Und Al-Farabi hat eine wichtige Schrift geschrieben, die Sie ja sehen. Ich habe ja keine deutsche Übersetzung dazu gefunden. Und frei übersetzt jetzt Kitab al-Jam'a Bayna Ra'i al-Hakimain meinte, die Harmonisierung der Lehrmeinungen der zwei Philosophen. Und damit meinte Plato und Aristoteles. Und er versucht in diesem Werk jede Behauptung, dass diese gegensätzlich bzw. sich widersprechen, zu entkräftigen, zu widerlegen und drängt auf eine Homogenisierung bzw. Harmonisierung der Lehrmeinungen beider Philosophen. Diese Haltung, diese Position von Al-Farabi ist auch teilweise erklärbar, weil er eben die Schrift, die Aristoteles fälschlicherweise zugeschrieben wurde, die Theologie eben diese mit einbezogen hat, die plotinisch eben auf Plotin zurückzuführen ist, und die hätte Aristoteles so geschrieben. Das ist aber eben nicht ausreichend zu erklären, weil diese Haltung oder auf die Differenz beider Philosophen bestand ja Ibn Rushd Averroes, ohne jetzt doxografisch, historisch jetzt zum Schluss gekommen, dass diese Schrift fälschlicherweise Aristoteles zugeschrieben wurde. Also meinte ausdrücklich Ibn Rushd Averroes, dass diese Schrift nicht von Aristoteles stammen kann und nicht von Aristoteles stammen darf. Ja? Und dass Aristoteles eben in dieser Haltung grundlegend, ja, grundsätzlich von der platonischen jetzt Philosophie, in seiner Philosophie zu unterscheiden sei. Allerdings, mir geht es hier nicht um die Einzelheiten der Lehrmeinungen pro, contra, was die Harmonisierung jetzt Plato und Aristoteles angeht, sondern es geht mir um diesen Auftrag der Harmonisierung, der Homogenisierung und der Überbrückung bzw. Überwindung und Überspringung der Differenz. Ja? Das können wir bei Ibn Rushd, bei Averroes, sehr eindeutig feststellen an ein Phänomen, nämlich an das Phänomen des Averroismus, das mit Ibn Rushd oder in Ibn Rushd, in dem Kontext von Ibn Rushd, nicht stattfinden könnte oder nicht stattgefunden hat. Ja? Denn eine wichtige Aussage oder eine wichtige Lehre des Averroismus, das nur lateinisch, christlich, abendländisch und jüdisch stattgefunden hat. Eine wichtige Lehre und ein wichtiges Prinzip des Averroismus ist die Lehre der doppelten Wahrheit, nämlich die kategorische Differenz, ohne diese jetzt zu zwang zu harmonisieren, ja, zwischen Philosophie, Vernunftserkenntnis und Religion. Ja. Diese Grundhaltung oder Differenzierung beider Konzepte in dem Averroismus, aber nicht bei Ibn Rushd. Bei Ibn Rushd meine ich in seiner Rezeption oder in der Rezeption in seinem islamischen Kontext, ja? Nicht in seiner Philosophie. Dass diese Haltung nicht in diesem arabisch-islamischen Kontext oder diese Lehrmeinung nicht in dem arabisch-islamischen Kontext stattfinden kann, ein der Gründe meines Erachtens, der hier nicht direkt ausgesprochen wird, ist diese im Hintergrund in der Denkstruktur auswirkende Prinzip des Konsenses beziehungsweise der Harmonisierung. Diese Harmonisierung drang, dass ja jede mögliche Differenz zu überbrücken beziehungsweise zu überspringen und versuchen, eine gewisse Harmonisierung, eine gewisse Homogenität herzustellen, das aber kategorisch im Widerspruch oder im Gegensatz zu dieser Lehre der doppelten Wahrheit steht. Die Lehre der doppelten Wahrheit heißt, dass jedes Konzept, das religiöse Konzept und das philosophische Konzept seine Gültigkeit an sich hat und in einer kategorischen Trennung zueinander stehen. Also man kann aus der Warte der Religion nicht was wahr, was falsch in der Philosophie ein Urteil geben und genauso umgekehrt. Also jede Wahrheit hat in einer Differenz zueinander ihre Geltung. Ja? Diese These und dieses Prinzip könnte und hat ja in der islamischen Tradition nicht stattgefunden. Und das ist sogar gegenwärtig. Also auch in der Ibn Rushd in seinen Schriften wurde auch später wieder aufgenommen, mindestens seit dem 19. Jahrhundert, spätestens durch, oder überhaupt ja, durch die Wiederaufnahme von Ernst Renan und später von den Muhammad Abde und dann bis zum 20. Jahrhundert mit Abd al-Jabri, sein Projekt und andere. Aber interessanterweise, dass in den letzten Jahrzehnten mindestens in dieser Rezeption von Ibn Rushds Philosophie immer darauf eindeutig und missverständlich hingewiesen wird, dass die Lehre der doppelten Wahrheit nicht Ibn Rushd authentisch sein kann und nicht auf Ibn Rushd zurückzuführen sei. Ja? Und immer wieder wird argumentiert, dass diese eben nicht von Ibn Rushd stammen kann und nicht aus Ibn Rushd Schrift und Philosophie argumentierbar ist. Das ist eine sehr interessante Haltung, die nicht unumstritten ist, argumentativ, denn wie Christian Niewöhner, würde ich meinen, schlüssig darauf hingewiesen und argumentiert hat, dass diese doch in dieser Schrift, diese Haltung ihre Grundlage, ihre argumentative Grundlage in dieser Schrift von Ibn Rushd, mindestens in dieser Schrift von Ibn Rushd, Fasl al-Maqal, das ist eine Übersetzung, es gibt mehrere deutsche Übersetzungen mittlerweile davon, von dieser Abhandlung von Ibn Rushd, wo er über das Verhältnis zwischen Religion und Philosophie hier spricht und argumentiert. Und Christian Niewöhner weist auf diese Schrift hin, dass die Grundlage für diese Haltung der Lehre der doppelten Wahrheit eben hier zu finden sei. Und Ibn Rushd war eindeutig auch gegen die Gültigkeit des Konsenses. Ja? Denn er meint, dass der Konsens weder in der Theorie oder kategorisch bezogen auf theoretische Fragen keine Gültigkeit hat, ja, aber grundsätzlich kategorisch, und auf praktischen Fragen auch eine Verifizierung dieser konsensuellen Haltung auch nicht erlangbar ist. Das heißt, praktisch auch diese konsensuelle Haltung auch nicht verifizierbar sein kann. Also der Konsens für ihn als Prinzip hier in dieser Denkstruktur, in dieser Argumentationsstruktur sozusagen keine Geltung hat. Ja? Sollte eigentlich die letzte Folie sein, aber ich fahre zurück auf die erste, nämlich, und zwar auf diese Schrift, denn wie schon gesprochen, dass am Anfang dieser These, dass eine Diskrepanz zwischen Diskurs oder verschiedene Diskurse, zwischen dem hegemonialen Diskurs in der islamischen Tradition und der historischen Realität und ein interessanter Hinweis, was eine gewisse Paradoxie auch widerspiegelt und wiedergibt, in der heresiographischen Literatur. Heresiographisch bezeichnet jetzt, das ist eine Übersetzung von der Literatur, die in der islamischen Tradition für verschiedenen Gruppen, Lehrschulen, philosophischen, theologischen Schulen steht. Im modernen Sinne, ich würde meinen, eher Kulturhistoriker waren die Herrschaften damals und nicht Heresiographen, also Kulturgeschichte, Ideengeschichte vielleicht besser bezeichnet. Und in der Auffassung dieser Kultur- und Ideenhistoriker, wie sie die islamische Ideengeschichte so wahrgenommen, deskriptiv wahrgenommen haben und diese wiedergegeben haben, ist eben eine Heterogenität im Unterschied zu diesem Homogenitätsanspruch ja, der Theologie. Also dass die islamische Ideengeschichte, dass die islamische Geschichte in ihren diskursiven Pluralität, Vielfalt auf eine reiche Heterogenität hinweist. Umfassen ja in diesen Schriften, so wie hier von Shahristani, es gibt aber auch, das ist die deutsche Übersetzung davon, weisen in diesen Schriften auf diese, sie halten sich an einer Zahl, ja? 72 beziehungsweise 73 Schulen, und diese Zahl ist auf einer prophetischen Überlieferung, auf einen Hadith zurückzuführen, interessanterweise, der besagt, ja, das ist der Hadith, der besagt, dass die muslimische Umma-Gemeinschaft sich in 73, beziehungsweise hier, ich glaube, die Version 72, 73 hier bei Shahristani, 73 Gruppe teilen wird und alle irren sich, mit Ausnahme von einer, nämlich die Errettete, und da behauptet jede Gruppe, dass die Errettete ist und die hat. Und diese, hier die deutsche Übersetzung davon, von diesem Text, von dieser Überlieferung, prophetischen Überlieferung. Interessanterweise, das ist ein Beispiel von diesen Schriften, Shahristani, es gibt auch andere. Und wenn man die Summe dieser Gruppen, da kommt man auf mehr als 73. Ja? Und historisch später, nach diesen Historiker, da kommt man auf einige Hunderte, wenn man die Gegenwart auch mit einbezieht. Also die Spaltungen gehen ja in mehr als 73, aber interessant und das Paradoxum hier ist, obwohl diese Schriften ja für eine Heterogenität oder für eine Wiedergabe der historischen Realität in ihrer Heterogenität stehen, beanspruchen gleichzeitig einen oder erheben einen homogenisierenden Anspruch, dass alle der Ebenen falsch sind und nur eine die richtig sein darf. Ja? Also ein Anspruch, der eben hier das Paradoxum, dass die Auflistung der verschiedenen Stellen, und da listen ja diese Kulturhistoriker nicht nur muslimische Schulen, theologische und philosophische Schulen, ja? Da sind ja also philosophische und theologische Schulen, nicht nur bloß diese, sondern auch christliche, verschiedene, nestorianische, jakobinische, arianische und verschiedene Ausweitungen, aber auch jüdische und so weiter, und nehmen diese verschiedenen Denkschulen in jeder Hinsicht als Teil des gesamten islamischen Konzeptes, was der Islam als Überschrift jetzt im zivilisatorischen, kulturellen Sinne zu bedeuten hat. Ja? Also der Islam für sie, für diese Darstellung dieser Kulturhistoriker Shahristani und andere, umfasst ja alle, die in der Realität, in der historischen Realität gegeben haben, von sei es muslimischen, verschiedenen, diversen Schulen, als auch nicht-muslimischen im engeren konfessionellen Sinne. Ja? Und das Paradoxon, das ist schon in der Vorrede dieses Werkes, dann zitiert er diesen Hadith, dass alle sich irren und die Wahrheit besitzt nur eine, und auf die Suche nach dieser eine oder jede Gruppe auch in der Gegenwart beansprucht. Und da sehen wir die dramatischen eben Konsequenzen und Ergebnisse dieser Wahrheitsbeanspruchung oder diese Alleinbeanspruchung der Wahrheit, jetzt auch gegenwärtig im arabisch-islamischen Kontext, wie eben der Drang der Harmonisierung, ich finde, dass diese Momente der Zwangsharmonisierung, der Zwangshomogenisierung oder mit diesem Anspruch und mit diesem auch im Hintergrund wirkend das Prinzip des Konsenses, alles und viel mehr, führt ja zu einer Dynamik, die sehr dramatisch ist und wo wir jetzt eine Episode in der Gegenwart erleben können, wie diese Dramatik auch ausbrechen kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.